Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Ja, Weihnachten steht vor der Tür und da passt ganz gut, dass die Silke aus Werden an der Aller geschrieben hat, dass sie gerne Bücher zu Weihnachten verschenkt und zwar an verschiedene Altersgruppen, also sowohl an Kinder, an Kleine als auch an Jugendliche. Und letztes Jahr...
Da werden alle bedacht, das ist eine gute Idee, eigentlich von 8 bis 80 sozusagen.
Ja, und der Buchhandel freut sich.
Also ein Lob an Silke. Ja, Entschuldigung,
was wollen Sie? Ja, und ein Lob von ihr, weil sie hat gesagt, letztes Jahr gab es so tolle Tipps zu Weihnachten. Jetzt will sie wissen, was
von
denn...
Von uns?
Ja, hier in der Kinderbuchpraxis.
Ach so, doch, ja, stimmt.
Mit der Birgit Schollmeier,
klar, die Weihnachten... Ja, ich entsinne mich, Gott, schon wieder ein Jahr her.
Jetzt wollte sie wissen, was steht denn... dieses Jahr auf dem Rezeptblock. Und ich war jetzt so frei, Dr. Stefan, Mr. Ralf, ich habe gleich die Birgit Schollmeier schon mal gefragt, ob sie auch früher Zeit hat und wir könnten sie direkt anrufen.
Also Termin vorgezogen, ja, die war doch zum Bücher-Check-up.
Ja, zum jährlichen Bücher-Check-up haben wir sie vorgesehen. Sag mal, die Birgit Schollmeier, vielleicht muss man das nochmal erklären. Das,
ja, es warum stimmt, die Birgit Schollmeier ist ja Expertin. Also die ist sehr wortgewandt, muss man sagen, auch pädagogisch bewandert, also als von ihren Ursprüngen her. Und Buchhändlerin in Braunschweig.
Gewesen, mittlerweile.
Sie ist, nicht, ja, also genau, viele, also Bücherwurm kennt jeder in Braunschweig, ja. Sozusagen ihr Lebenswerk. Und die macht aber noch eigentlich munter weiter. Sie berät 300 Bibliothekarinnen in Niedersachsen jährlich immer noch, also mit lauter Tipps und so weiter. Also die ist absolut up to date oder auf dem neuesten Stand.
Und weiß, was empfehlenswert ist und was gut ankommt.
Stimmt, welches Buch für welches Kinder, Birgit weiß das. Das ist, glaube ich, genau die richtige.
Das ist doch
wieder.
Wunderbar.
Ja, dann machen wir das doch. Dann guck doch mal, Kai, ob wir die jetzt rankriegen.
Ja, vielleicht. Da rufe ich gleich mal an.
Ja.
Hallo.
Hallo Birgit, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, hallo Ralf, hallo Stefan.
Wir haben einige Bücher alle zusammengelegt. Du hast welche mitgebracht, wir haben welche mitgebracht. Mhm. Und ich würde sagen, wir legen sofort los und fangen bei den Kleinsten an mit einer Pappe.
Mhm. Ja, so ein kleines Büchlein, was auch zur Vorweihnachtszeit und zur Weihnachtszeit wunderbar passt. Von Nadja Budde im Peter Hammer Verlag erschienen, 1, 2, 3 Rentier. Man kennt den Titel vielleicht schon in der Version, in der Ursprungsversion 1, 2, 3 Tier. Damals schon ein großer Erfolg und man ahnt schon, es gibt hier eher weihnachtliche Bilder, die immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Also vier kleine Worte, kleine Beschreibung der vier Bildelemente, zum Beispiel mit Kugel, mit Lametta, mit Licht, Wicht.
Super.
Oder mit Mistel, mit Rute, mit Strauß, Nikolaus. Und dieser Nikolaus, der dann abgebildet ist, der ist dann wiederum der Held auf der nächsten Seite, in dem dann wiederum dieser Vierklang kommt, bevor es dann wieder mit einem neuen Begriff und einem neuen Bild weitergeht.
Das macht Kindern unwahrscheinlich Spaß.
Ja, man hat das System schnell verstanden, auch bei ob Tier, ob Rentier, da gibt es noch viele andere Bücher. Und auch das ist wieder einfach total nett und total schön und ein Mitmachspielbuch, wo auch Erwachsene ihren Spaß dran haben und an den Bildern vieles zu entdecken gibt.
Wie findest du das Format, Birgit?
Finde ich gut. Das Format finde ich gut so.
Bisschen klein.
Ja, aber das hatte sie beim ersten Tier auch. Und dann gab es das Tier ein bisschen größer. Könnt ihr euch erinnern?
Ja, stimmt. Ne?
Das, vielleicht machen sie es wieder so, dass der Verlag irgendwann sagt, wir machen es größer. Sagen wir mal so, wenn es wirklich ein Hingucker, ein auffälliges Buch sein soll zum Thema Weihnachten, dann wäre es besser, man gestaltet es größer. Das ist schon wahr.
Aber es ist ein schönes Geschenkbuch so. Ne?
Ja, vielleicht wird es so wieder kommen. Also
okay.
Vielleicht traut man sich nicht so richtig und sagt, jetzt machen wir es erstmal klein für kleine Kinderhände und dann machen wir es irgendwann größer.
Ist dann auch ein bisschen günstiger.
Ja. Zum Beispiel, ja.
Aber wir haben Nadja Budde, 1, 2, 3 Rentier im Peter Hammer Verlag. Und dann hast du Thomas Müller mitgebracht.
Ja, ich mag ja den Thomas Müller und wer ihn jemals persönlich kennengelernt hat, weiß, dass man sich mit ihm wunderbar amüsieren kann. Robin kommt aus dem Moritz Verlag und das ist eine Geschichte, Geburtstagsgeschichte, die hat ihn inspiriert, weil seine Tochter so ähnlich, glaube ich, gerne mal Geburtstag feiern würde. Man lädt alle Freunde ein und wartet aufeinander und dann kommt noch jemand, den man gar nicht eingeladen hat, nämlich Robin. Und Robin ist ein großes Pferd und das ist toll. Und jetzt spielen wir Zirkus, sagt Lima, und wir reiten in eine aufregende Gegend. Und die aufregende Gegend, das finde ich so wunderbar, das ist das Haus. Sie wandern durch alle, fruchtbares Tal ist die Küche, ne? Und als es ein bisschen feucht wird, ist man im Badezimmer. Und man hat einen wunderbaren steilen Aufstieg oben zum Dach. Und am Ende müssen natürlich alle wieder gehen. Und dann bleibt man, die Hauptprotagonistin, das Geburtstagskind, sagt, sie bleibt bei diesen Außerirdischen, die sind ganz nett, die da unten wohnen. Also da fühlt sie sich ganz wohl. Und ja, die haben auch genug zu essen für sie. Also sie geht nicht weg, sie bleibt. Und Robin bleibt natürlich auch, ist völlig klar. Und das ist wunderschön erzählt und ich liebe diese Bilder. Das ist einfach... dann jedes Detail anzuschauen. Es ist so, ja, es könnte dein Zuhause sein oder es könnte dein Kindergeburtstag sein, den du mal gefeiert hast. Zum Schluss stehen alle Kinder da mit so schlaffen Tüten in der Hand, weißt du, mit den Süßigkeiten, die man immer mit auf den Weg kriegt.
Ja.
Und das allerletzte Bild ist, dass man die Pferdeäpfel wegräumen muss und schade, dass ich nur einmal im Jahr Geburtstag habe.
Also im Prinzip funktioniert das Bilderbuch so ein bisschen wie diese Scheren, die man eigentlich sonst immer versucht zu vermeiden zwischen Bild und Text. Und hier ist es ja ganz bewusst so eingesetzt. Genau. Da gibt es ja auch andere Beispiele. Also die Abenteuergeschichte findet eigentlich vor allem in der Fantasie der Kinder statt.
Genau.
Und der reale Ort ist wo ganz anders.
Das Pferd ist ja auf jedem Bild dominant.
Ne? Ja, ja.
Das Pferd ist das ganz Große und die Kinder sind drumherum. Ne?
Genau. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ihr kennt sicher von Christian Morgenstern, es läutet beim Professor Stein, die Tür geht auf, ein Gaul schaut rein. Das ist doch dieses Wunderbare, also schon vor über 100 Jahren. Und dann dieser Moment und der Gaul, der dann spricht, ja, und dann, also daran erinnert mich das total. Also es ist dieser Irritationsmoment.
Das müssen wir Thomas Müller mal erzählen, wenn wir ihn wieder treffen.
Ach, das kennt er bestimmt, da bin
das
ich sicher.
Das kennt er bestimmt, ja, denke ich auch.
Also, aber Robin kommt aus dem Moritz Verlag von Thomas M. Müller.
Wer so richtig Spaß an überbordenden, an wunderbaren, komischen Bildern hat. Das ist so schön gemacht.
Dann bleiben wir noch im Bilderbuch und kommen zum erzählenden Sachbilderbuch. Da hast du Wo ist Theatrine? Eine Frage, die du gerne beantworten kannst.
So ist es. Cornelia Böse ist die Autorin und Dorota Wünsch hat die Bilder gemacht. Die Welt rund um die Bühne im Gerstenberg Verlag. Und das Buch hat mich so fasziniert. A, faszinieren mich Bücher durch die Bilderflut, na klar. Und auch hier kannst du so viele Details entdecken. Es gibt ein Paket an der Pforte. Das Ganze wird in Versmaß gemacht. Und ich möchte ein Vers ganz kurz vorlesen. Schon morgens früh um 9.30 Uhr sind am Theater viele fleißig. Die Künstler kommen zu den Proben, es trällert aus den Garderoben. In jeder Werkstatt wird geschafft. Der Pförtner schläft, sein Sohn schlürft Saft. Da bringt die Post ein Eilpaket, auf dem für Theatrine steht. Wer ist das wohl im Opernhaus? Der Junge denkt, ich find's heraus. Und jetzt siehst du eben diesen übermüdeten Briefträger, der tiefe Ringe unter den Augen hat und Matteo, der seinen Saft trinkt und wie er jetzt durch die verschiedenen Etagen des Theaters läuft. Niemand kennt Theatrine. Wunderbar zum Beispiel in der Kostümschneiderei, die Stoffballen, die Kostüme zu sehen. Traumhaft schön. Du lernst jede Werkstatt, alles, was ein Theater beinhaltet, kennen. Die Kantine übrigens auch wunderbar, ne? Und ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt man darauf, dass Theatrine die Soufflöse ist. Ah. Ja, sieht man Theo, wer sie ist. Die Frau, die man so leicht vergisst. Im Kasten vorne an der Bühne sitzt die Soufflöse Theatrine. Wie sie sich über Eilpost freut. Sie flüstert, hab Geburtstag heute. Und guckt zum Spaß die Tänzer an, ob jeder seine Schritte kann. In dem Paket ist eine Torte. Die essen sie gleich an der Pforte. Dazu darf ich als Hintergrund sagen, die Cornelia Böse, man denkt ja wirklich so, was macht eine Soufflöse? Ja Gott, die sitzt da, hat ein Buch und passt auf, dass alle das Richtige sagen.
Ja.
Nee, die muss alles kennen, was auf der Bühne passiert. Wenn es eine Oper ist, muss die alle Partituren kennen, alles, was dazugehört. Wahnsinn.
Also und auch so Tanzschritte und sowas?
Alles, okay, Tanzschritte okay. Von den Balletteusen, genau. Und die Cornelia Böse war selber Soufflöse und wurde immer gerne genannt die böse Soufflöse. Das war aber als Scherz gemeint.
Ja,
das
fand
ich wunderbar. Ich liebe dieses Buch und jedes Theater ist so aufgebaut.
Also man lernt ganz viel, es ist wimmelig. Und wir nennen nochmal den Titel Cornelia Böse, wo ist Theatrine im Gerstenberg Verlag.
Genau.
Und das scheint ja irgendwie ein Trend zu sein, dass man jetzt in Versmaß erzählt, weil du hast ja jetzt auch noch ein Buch dabei von Rainer Kirsch, wie die Mathematik in die Welt kam, erschienen im Eulenspiegel Verlag. und illustriert von Oliver Weiß. Und das klingt jetzt auch nach Sachbuch und Sachbilderbuch.
Ja, und das ist auch wieder in Versform, muss man sagen.
Und dabei geht es um Mathematik.
Es geht um Mathematik und es ist sozusagen eigentlich die Geschichte der Mathematik. Es fängt auch so an mit, jetzt muss ich dich nachmachen, Birgit.
Ja, Zahlen waren damals,
genau, Zahlen waren damals auch überhaupt nicht im Gebrauch, bis Chef Olim einstmals sprach, ein Mann mit Hopp, Marsch mir nach. Wolfsherz, Rehn und schwarzer Zahn tanzten gleich gehorsam an, und als Olim rief, nur einer, da begriff ihn wer? Nun, keiner. Dies muss anders werden, meinte Barsch der Häuptling und vereinte flugs die Horde um ein Feuer. Jeder paukte ungeheuer, wie man unterscheiden kann, ein Mann, zwei Mann, viele Mann. So, und so geht das sozusagen quer durch die Jahrhunderte und man lernt dann, bis man zwei zählen und so weiter, dann mit 17 Kerben, die man in einen Scheit machte und wie das, ja, also wie man sich versucht hat zu helfen, dann die Zahlen 1 bis 100 und so geht das immer ein Stückchen weiter. Es ist wunderbar illustriert von Oliver Weiß, manchmal erinnert so ein bisschen an den jungen Leonard Erlbruch. Und es ist witzig und ich glaube, dadurch klappt das erst, dass es mit diesem Witz eben vermittelt wird. Zum Beispiel hier heißt es dann nochmal an einer Stelle, die muss ich gerade nochmal sagen. Genau, also die schickte Mönche aus in Massen, die in warmen Klöstern saßen, rings den Zehnten einkassierten und darüber disputierten, wie viel Engel auf den Enden einer Nadel sitzen könnten. Nur im Rechnen waren sie schwach, denn das war ja nicht ihr Fach. So, also so geht das. Super. Und ich würde sagen, von der Altersgruppe sollten wir vielleicht auch noch sagen, für wen ist dieses vergnügliche Werk? Ich würde so sagen, für Viertklässler. Und vielleicht sagen wir auch nochmal, wo ist Theatrine? Für welches Alter würdest du das empfehlen? Schon früher, ne?
Wo ist Theatrine? Würde ich denken, für Kinder 4, 5, denen macht das richtig Spaß. Der Verlag bietet für Grundschüler auch noch Materialien an, die du aber genauso benutzen kannst für Kindergartenkinder, wenn man denn einen Theaterbesuch machen kann, weißt du? Also ja, von daher alles okay.
Alles okay. Ne? Also hier, ja, das würde ich wirklich, weil es zum selber Lesen, glaube ich, dann erst mal einsteigt, für Viertklässler empfehlen, wie Mathematik in die Welt kam, vom Eulenspiegel Kinderbuchverlag. Jetzt kommen wir
wenn
aber zu dem.
Wenn du es selber lesen sollst, ne?
Ja, also
wenn
und ich glaube sonst. Nein, das ist zu. Also dazu mit Mathematik gut, ist es zu kompliziert. Das ist wirklich zu kompliziert.
Aber lass mich noch mal kurz was dazu sagen. Wenn ich als Kind so ein Buch gehabt hätte, hätte ich die Zahlen vielleicht auch lieber gehabt.
Naja,
ich mochte nicht die Zahlen so gerne.
Okay. Das hast du mit mir gemeinsam.
Ja, super. Deswegen machen wir auch was in Sachen Text.
Du musst dann auch, weißt du, 60 und ein Bruch und so weiter, das musst du irgendwie schon mal wissen und sonst wird es schwierig. Okay.
Also ob das Buch jetzt nicht nur so ein bisschen fröhlich in die Mathematik einbiegt und Kindern was Nettes in Reimform und mit schönen Bildern erklärt, bevor dann der Ernst des Rechnens kommt. Da wird das Erwachen früher oder später in der Schule schon noch kommen bei dem einen oder anderen. Aber vielleicht kann es ja den Einstieg ein bisschen leichter und ein bisschen spielerischer machen.
Ja, man geht vielleicht fröhlicher ran. Das
also
kann doch sein.
Ich bleib dabei für Viertklässler.
Ja, ja, wir lassen dich ja auch.
Das ist gut. Wir kommen zu Karin Koch, nämlich einem klassischen Kinderbuch. Mhm. Wieke und Ken. Genau. Das du ganz besonders uns ans Herz legst.
Also nicht Barbie und Ken, sondern Wieke und Ken.
Oh Gott, du jetzt. Ja, das stimmt. Du hast Assoziationen. Ich wäre ja niemals auf diesen Barbie-Ken gekommen, alles klar.
Den gibt es aber auch, ja.
Den gibt es aber, den so einer ist dieser auch nicht.
Nee.
Nein.
Wieke ist stinksauer. Die mag weder die Freundin ihres Vaters, die neue, noch das nervige kleine Tochter. Ja, genau. Und jetzt soll sie mit allen in so ein blödes italienisches Bergdorf in die Ferien fahren. Na, super. Und dann kommt auch noch Ken mit. Das ist ein Junge aus Nigeria. Den kennt sie überhaupt nicht. Den hat diese Xandra, die Freundin, mitgenommen, weil sie
also Freundin ihres Vaters.
Des Vaters. Ehrenamtlich arbeitet die in so einem Haus für Flüchtlinge. Und da hat sie gemeint, man könnte diesen Jungen ja mitnehmen. Das macht sie auch noch gar nicht so lange. Also sie kennt diesen Jungen auch nicht besonders gut.
Und sie hat die Vormundschaft übernommen. Also sie hat schon eine besondere Rolle für diesen Ken. Mhm.
Ja, aber wie gesagt, man kennt sich nicht besonders gut und weiß nichts voneinander. Auch von den verschiedenen Kulturen, die jetzt aufeinandertreffen, weiß auch die Xandra nicht besonders viel. Das ist an einem Beispiel zu nennen. Sie fahren jetzt los. Das Auto bleibt im kleinen Bergdorf erstmal stecken, kommen dann in ein Haus, was keinen Strom und nichts hat. Und die Wieke denkt sich, oh, so ein Mist. Und der Ken wartet immer darauf, dass er zum Essen gerufen wird. Und niemand ruft ihn. Und dann weiß er gar nicht, wie er sich verhalten soll. Und die Xandra sagt, naja, der ist vielleicht müde, der wird schon kommen, weil wir das so gewohnt sind, dass man einfach so kommt. Aber dieser Ken würde niemals einfach so kommen. Der wartet darauf, dass er eingeladen wird oder dass ihm gesagt wird, er möchte kommen. Nur als ganz, ganz kleines Beispiel dafür, wie diese Kulturen, wie diese Eigenarten, wie diese Gepflogenheiten eben doch so unterschiedlich sind. Und man weiß gar nicht, voneinander, ist schon sehr
mutig. Das kontrastiert die Karin Koch eigentlich sehr schön. Ne?
Ja, diese sehr mutig in die Ferien zu fahren, oder?
Wird auch aus zwei Perspektiven erzählt. Genau. Einmal aus der von Wieke und sehr rotzfrech, muss man sagen, sehr ungeschminkt. Und dann aus der staunenden Perspektive von Ken.
Nee, und Ken schon viel erzählt. Das ist schon so eine Beschreibende auch. Also er erzählt ja auch von zu Hause oder wenn er abends dann aus dem Haus in die Stadt rennt und alle mal denken, warum haut denn der jetzt ab? Warum geht denn der jetzt da irgendwie durch die Stadt? Was macht der da? Gibt ja auch noch diesen Vorwurf, dass er irgendwas geklaut hat. Und er ist nur auf der Suche nach dem einen Platz in diesem ganzen Bergdorf, wo er einigermaßen Empfang hat, weil er seiner Mutter versprochen hat, sie anzurufen.
Ja, und zwar immer anzurufen, damit sie weiß, dass es ihm gut geht.
Genau.
Ja.
Also das sind schon so Elemente, wo man merkt, da treffen so zwei Kulturen und zwei Wahrnehmungen aufeinander. Das macht sie schon ganz gut, ja.
Ja, und zum Schluss kommt man sich ja auch dann ein bisschen näher und wird vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür haben. Das hofft man jedenfalls als Leser. Oder man kann sich das vorstellen, dass das passieren wird, weil man sich einfach besser kennenlernt. Was ich übrigens großartig finde, wir reden immer von Afrikaner und der Ken erklärt das so super gut. Meine Kinder machen mich da immer drauf aufmerksam. Afrika ist ein Kontinent, ne? Mhm. Und Afrika hat viele Länder und Nigeria, aus dem er kommt, ist eins davon. Und das vergleicht er mit Europa. Deutschland ist ein Land in einem Kontinent Europa. Und das finde ich so wunderbar, weil wir tun immer so, als wenn Afrika so ein Land wäre und alles ist gleich. Und das ist ja nicht an dem. Und das fand ich so ganz, ganz toll, dass sie das eingeflochten hat.
Mhm. Okay. Ab welches Alter würdest du empfehlen?
Ab ich würde denken, 10, 11 ist 10, das richtige 11. Alter.
Ja. Also Karin Koch, Wieke und Ken im Peter Hammer Verlag. Mhm. Dann komme ich zu einem Marianne Kaurin, Irgendwo ist immer Süden, bei Wow Books erschienen. So ab 11 würde ich sagen. Das hat gerade nämlich den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Wieso ich dachte, ach, das kann man nochmal rausziehen. Und die Jury hat besonders diesen vielschichtigen Roman gelobt, weil er mehrere ineinander verwobene Erzählstränge aufweist. Und da geht es eben darum, Sommerferien ist ja immer so eine Zeit, was macht man da? Nicht jeder hat das Geld wegzufahren. Mhm. Und wir haben da eine Ich-Erzählerin namens Ina, die lebt in einer Sozialsiedlung und sie möchte eigentlich auch gern wegfahren und sie sagt, naja, in den Süden. So, ist schon völlig klar, die Mutter kann sich keinen Urlaub leisten und sie sperrt sich also in der Wohnung daheim ein. Und es gibt einen neuen Mitschüler, der Filmer. Mit dem auch so eher Underdog und mit dem entwickelt sie eine sehr kreative Idee, um sich sozusagen ihren eigenen Süden in so einem alten Keller zu schaffen. Sie Liegestühle, dann kippen sie Sand dahin und eine Cocktailbar und so weiter. Also sie schaffen sich ihren eigenen Süden und das ist eigentlich eine ganz zauberhafte Sache und natürlich beide sind etwas uncool und dann ist es so, dass sie um in ihrer Peer Group oder in der angeblichen Peer Group weiterhin in und dabei zu sein, man merkt, wie falsch das alles ist, wie das immer kippt, dass sie dann eigentlich sagt, ach, dieser Filmer, nee, der ist doof, mit dem hat's ja gar nichts und so weiter. Mhm. Das hört er und was Peinlicheres gibt's eigentlich nicht mehr. Und dann schämt sie sich in Grund und Boden und ihr wird also bewusst, wie sie das macht und sie entwickelt eine ganz tolle Idee, wie sie da wieder rauskommt aus dem Schlamassel, fand ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Birgit.
Ja, also ich fand es schon auch, ich finde es, sage ich mal so, ich finde es ist schon ein bisschen konstruiert. Also geh mal in so ein Wohnhaus und dann mach dir mal so einen Keller zurecht mit ein bisschen Sand und Liegen und so.
Das ist ja ein Verlassener in einem anderen, das ist ja gar nicht im selben Haus.
Das war ja das Verlassenehaus.
Das ist ein ganz anderes Verlassenes.
Ja, okay, dann ist das okay. Ja. Von der Grundidee finde ich das schon gut gemacht und es ist natürlich schön, wenn Kinder ihre eigenen Abenteuer erleben können und ich glaube, darum geht es ja auch ein Stück weit. Und dass du natürlich ein bisschen angesagt sein musst, du kannst nicht in die Schule kommen und sagen, du hast gar nichts erlebt, ne?
Ja, ja, ich finde, das regt so unwahrscheinlich zum Nachdenken an. Also,
genau. Ja, ich bin ein bisschen, ich habe am Anfang, ne? Ja, ich bin nicht so ganz glücklich mit dem Buch, weil mir ist das zu einfach vorneweg. Mir ist diese Ausgangssituation, die ist immer in diesen Büchern so vorgegeben. Also wenn da so ein Outsider-Kind, was in dem Falle auch durch seine prekäre Situation mit dieser Mutter, die so in den Seilen hängt, da ist irgendwie für mich schon klar, die kommt nicht in die Clique rein, sondern die braucht jetzt noch einen Gegenpart, der auch so ein Outsider ist. Und schwupps kommt einer in die Klasse, wo man denkt, ja, die gehören doch irgendwie zusammen. Egal, ob die sich verlieben, die küssen sich auch irgendwann mal. Am Ende bleibt es ein bisschen offener. Aber diese Vorhersehbarkeit in dieser Figurenkonstellation, du kommst, ne? Ja, das finde ich schon sehr, sehr klar am Anfang, so dass mir so ein bisschen der Überraschungsmoment gefehlt hat. Den ergibt sich ja nur aus der Konstellation in sich und irgendwie, es ist so wie wenn man freitags abends Fernsehen guckt. Aber das ist
eine Perspektive von Viellesern, als Viellesern.
Ja, aber ich glaube, aber wer liest, der weiß schon
ich
auch.
Ich finde es dafür nicht aufregend genug, darf ich das sagen.
Ja. Naja, es ist aber auch nicht schlecht. Also es ist jetzt ein Jammern auf einem relativ hohen Niveau. Ja. Aber wo wir schon in Norwegen sind, denn jetzt. Marianne Kaurin, irgendwo ist immer Süden, erschienen bei Wow Books, ist eine norwegische Autorin. Und da wird es mir bei der Aussprache etwas schwieriger mit diesem Kringel über dem A. Nora Dosnes. Regenbogentage, erschienen bei Klett Kinderbuch. Ist, ja, so, man würde sagen, eine Comic-Graphic-Novel-Tagebuch-Geschichte von Tuva. Und die erzählt über diese Übergangsphase, wo man so irgendwie Kind ist und die anderen um einen herum schon irgendwie erwachsener werden und sich verlieben und cooler sein wollen, wo man sich anfängt zu schminken. Und dann hat sie auch noch, dann geht es auch darum, wie merkt man, dass man verliebt ist? Wer kann das denn sein?
Dieses klassische Übergangsstadium, genau. In dem sie mittendrin ist. Ne?
Und das ist ganz wunderbar gemacht und das ist übrigens auch sehr authentisch gelungen, finde ich. Ich darf euch dazu von mir mal sagen, ich habe ganz spät meine Regel gekriegt und alle hatten immer so ein kleines Oktavheft, da schrieben sie immer rein und mussten nicht mitturnen. Weißt du, damals gab es noch nicht diese wunderbaren Dinge.
Ja.
Und dann wollte ich das auch gerne mal. Ne? Und dann habe ich mir einfach ein Oktavheft gekauft und habe alle 4 Wochen das Datum reingeschrieben, dass ich nicht touren konnte und hatte meine Rede gar nicht. Und Busen hatte ich auch nicht und alle anderen liefen auch schon mit BHs rum, ich nicht. Und das ist ja auch hier in diesem Buch
genau.
Ein Thema. Und ich kann das so gut nachvollziehen und kann das so gut verstehen. Man mag gerne noch spielen, aber man ist eigentlich aus dem Alter raus zu spielen oder man soll es dann irgendwann nicht mehr. Und das ist sehr, sehr gut gemacht hier in diesem Buch. Ich liebe es sehr.
Wie sie auch als Freunde sozusagen, Freundinnen, diese Kurve kriegen, ne?
Ja, das aber erstmal mit großer Trennung und dann sich wiederfinden, ne? Also das fand ich schon auch gut gemacht. Und die Zeichnungen finde ich großartig. Also ich finde, das sind ganz, ganz wunderbare Zeichnungen, die
sehr
man sich gerne anschaut.
Sehr emotional.
Ja, großflächig zum Teil. Richtig großflächig und emotional.
Genau. Graphic Novel, kann man sagen. Also bei mir mit den Pens gearbeitet wird, großartig.
Kinder-Graphic Novel. Und was auch noch eine Rolle spielt, aber was man nur vielleicht als erwachsener Leser, der in dieser Diskussion stärker involviert ist, wahrnimmt. Also das ist schon sehr divers, was da vorkommt.
Genau.
Die Kinder sind sehr bunt. Tuva hat einen Vater. Die Mutter existiert irgendwie erzählerisch nicht, wo immer die ist, ob es die noch gibt.
Und sie verliebt sich schließlich auch in ein Mädchen.
Sie verliebt sich in ein Mädchen. Aber das wird alles überhaupt nicht problematisiert, sondern es ist, wie es ist. Und es ist eine Rahmenbedingung, in der man eben aufwächst und in der es auch völlig normal ist.
Und in der man aufwachsen darf, genau, Ralf. Und das finde ich nämlich auch so gut an diesem Buch. Darf ich ganz kurz noch was zu den Vorsatzseiten sagen? Ich liebe doch Vorsatzseiten.
Ja.
Ja. Und da hast du nochmal sämtliche Emojis.
Ja,
ein Emoji hat immer eine andere Farbe, nämlich hinten das mit den Herzchen und vorne das mit dem, so halb lachen, traurig sein.
Ich finde diese Sätze, also das hat Katharina Erben, glaube ich, wunderbar übersetzt auch, diese Sätze, die so authentisch rüberkommen, also die eine Freundin, die zum Beispiel immer sich an diese Influencerin so orientiert und dann plötzlich haut sie raus, jedenfalls kann ich auf keinen Fall mit dir zusammen sein, wenn du homophob bist, das ist mega ätzend und dann kommt so, sagt Marlene, also die Influencerin und wo man dann sagt, ja, das kommt so wunderbar rüber. darüber. Also Nora Dorsnes, Regenbogentage bei Klett-Kinderbuch. Und ja, ab 10 etwa.
Ja, dann, 10, 11, genau.
Ist 10, auch so, 11, das richtige Alter. So diese Übergangsstufe. Genau. Dann wechseln wir ins Jugendbuch und kommen zu Tess Sharp, The Girls I've Been, Carlson ab 14. Ein Thriller. Du glaubst, du kennst mich? Falsch gedacht. Steht schon auf dem Cover.
Und das ist so. Und das ist ein Buch, das muss ich dazu sagen, es ist immer wieder ein Glücksfall. Es wird euch ähnlich gehen. Du schlägst ein Buch auf, fängst an zu lesen und kannst nicht aufhören. Ich musste dieses Buch in eins durchlesen. Ich konnte nicht aufstehen. Gott sei Dank musste ich auch nicht zur Toilette oder irgend sowas, nichts essen, nichts trinken. Ich musste dieses Buch weiterlesen.
Das ist ganz schön dick, muss man sagen.
Das ist ganz schön dick, aber wir können ja relativ schnell lesen. Ich denke, ihr ja auch. Ne?
Ja, 380 Seiten, aber das merkt man gar nicht.
Das war ganz schön,
ist auch ganz schön du fliegst in diese Geschichte und es ist so spannend, als Thriller so gut gemacht. Es ist ja kein Krimi, es ist wirklich nur spannend, obwohl es natürlich ein bisschen Krimi am Rande ist. Und das fängt an mit dem 8. August, 9.09 Uhr und man geht in eine Bank und will Geld einzahlen, was man für gute Zwecke gesammelt hat und kommt in einen Banküberfall. Das ist der Start in diese Geschichte. Nora, ihr Ex-Freund Ross heißt er, glaube ich.
West,
ja. Und ihre jetzige Freundin, Ex-Freund, genau. Und ihre jetzige Freundin, in die sie sich verliebt
also
hat.
Also auch die drei.
Yes. Bisschen. Und die drei, naja, weißt du, was ich so gut finde bei der Nora? Die weiß das ja nicht richtig. Guck mal, sie hatte diesen Freund Wes, obwohl der mehr sexuell war, da nichts. Ne? Das ist einfach nur ein lieber, guter Freund, mit dem sie groß geworden ist. Aber egal, okay, also wir lassen es dabei. Und was ich hieran so großartig finde, sie hat die Kapitel immer überschrieben in Minuten und wie lange man dann schon in dieser Bank ist, weil ein Banküberfall stattfindet. Und dann erzählt sie parallel dazu ihre Geschichte oder der Leser erfährt ihre Geschichte. The Girls I've Been habe ich erst gedacht, es geht um multiple Persönlichkeit. Geht es ein Stück weit, wenn man so will, aber das liegt nicht in ihr, sondern das ist ihre Mutter. Ihre Mutter als Trickbetrügerin hat sie immer so in Rollen geschubst, damit sie reiche Männer kriegen kann, dass sie permanent andere Mädchen spielen musste, mal in rosa, mal in Burschikos, mal in was weiß ich,
angepasst. Sie war immer Mittel zum Zweck, diese Tochter war immer
Mittel zum Zweck. Sie war Mittel zum Zweck, durfte nie sie selbst sein. Am Ende, als sie jetzt schon älter ist und wir sie hier erleben bei diesem Banküberfall, weiß sie eigentlich gar nicht genau, wer sie ist. Und sie kann diese Geschichte ja auch keinem erzählen. Und sie hat eine ältere Schwester und diese ältere Schwester hat sie aus dieser Situation befreit. Aber frei ist sie dennoch nicht. Aber durch diese ganzen Tricks, die sie auf Lager hat, weil sie ihr ganzes Leben lang eben ja auch getrickst hat mit verschiedenen Personen, kann sie diese Bankräuber irgendwie am Ende, ich darf das ja nicht wirklich jetzt erzählen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und nein.
Thriller ohne Ende, mit verratenem Ende geht gar nicht.
Nein. Kann sie die in Schach halten. Und es ist so großartig erzählt und du hast so viel Verständnis für dieses Mädchen und du denkst immer, was ist das für eine Mutter, die Kinder hat, die sie nur benutzt. Die ältere Schwester ist ja schon längst aus dem Haus, weil die sich irgendwann davon schon leichter hat verabschieden können, hatte aber dasselbe Schicksal, ne?
Also das ist ein Thriller, der bleibt bis zum Ende hochspannend und er verliert an keiner Sekunde, das ist ja auch oft schwierig, ohne dass es aber irgendwie gewollt oder konstruiert scheint. Das finde ich ist eine große Leistung, die Tess Sharp, die irgendwo in Kalifornien aufgewachsen ist, hier gemacht hat. Also wir sagen nochmal den Titel Tess Sharp, The Girls I've Been von Carlson.
Und da gibt es eine super Überleitung. Wie heißt es so schön? Das Spiel ist zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift. Also der Thriller ist zu Ende, wenn die letzte Seite erreicht ist. Wir kommen zu einem Fußballbuch und mir fällt gerade auf, auch dieser Autor stammt aus Norwegen. Wir haben heute einen leichten Norwegen-Touch.
Wir sollten uns unterstützen lassen von der norwegischen irgendwie was Vereinigung.
Frag doch mal, ob die auch so eine Kinderpraxis haben.
Ja, vielleicht eine Kinderbuchpraxis, eine norwegische. Vielleicht mit den Kollegen praktizieren. Genau. Kai, kannst du mal vielleicht nachgucken, ob wir da irgendwie jemanden haben von den Kollegen.
Verbindung geben könnte.
Ja, das toll. Also, und der hat auch einen norwegischen Namen, natürlich ein typisch Mikael Stilson.
Einfach nur Fußball spielen heißt das Buch und ist erschienen im Arktis Verlag.
Ab und welchem Alter?
Na, 14, ja.
14, okay. Ja.
Und stellt euch vor, ich mag Fußball überhaupt gar nicht.
Ja, ich auch nicht so.
Und ich finde, Fußball wird so überbewertet und ich finde die ganze Bundesliga so schrecklich.
Wir wollten über das Buch reden.
Ja, wir wollten über das Buch reden. Ja,
stell dir vor. Hast du es. Okay, du hast es geliebt, okay.
Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen.
Trotz des Fußballs.
Korb des Fußballs oder weil Fußball, nein, ich kann es nicht sagen. Nein, es ist die Art, wie dieser Junge beschrieben wird. Aber Ralf, ich wollte es dir nicht wegnehmen.
Nein, erzähl ruhig.
Sag du. Nein, also mich hat fasziniert. Ein Junge, 16 Jahre alt, der so langsam in diese Profiliga kommt. Der spielt in den U16, das gibt es bei uns auch, ne? So
ja, das ist alles, genau, das gibt alles.
Ist identisch, ne?
Überall gleich.
Authentisch. Und jetzt kommt er eben in dieses Alter, dass er weiß, sie haben ein Endspiel, das ist, um Meister zu werden. Ist das richtig, Ralf?
Ja, das ist die nationale Meisterschaft der U16-Mannschaften Trondheim, bei der Mannschaft, bei der er spielt, gegen eine andere Mannschaft, in der halt auch ein super Kicker mit dabei ist, der auch schon bei den Erwachsenen spielt. Und
Samuelsen.
Genau, das ist, sind die letzten Tage vor diesem Finale, bei dem es eben um diese nationale Meisterschaft geht.
Ja, was ist jetzt so faszinierend an dem Buch? Noch habe ich es nicht.
Das kann ich dir sagen. Der kommt nämlich jetzt, es kommt der Trainer auf ihn zu und es kommen andere auf ihn zu, die jetzt sagen, er wird 16 und er ist ein guter Spieler und es werden Trainer aus anderen Vereinen zuschauen, um ihn vielleicht abzuwerben als Profispieler. Mhm. Ihm könnte eine Karriere als Profispieler vorschweben. Also die wissen, dass er gut ist und das wollen sie jetzt einfach in diesem Endspiel nochmal sehen und dann würde man eben entscheiden. Nun ist dieser Frederik, der arme Kerl, ja erst 16, ne? Und mit 16 Jahren sollst du dich entscheiden, zu welchem Verein du gehst, zu welchen Bedingungen. Du kannst sowieso keinen Vertrag unterschreiben. Dazu bräuchte er seine Eltern. Und er hat einen Vater, der auch mal Profispieler werden wollte. Das hat aber nicht geklappt. Und dann ist er abgekackt, sage ich mal. Ne? Hat sein Leben nicht mehr in den Griff gekriegt. Mhm. Spannend daran ist, dass dieser Junge so in diese Zwickmühle kommt. Ah. Was mache ich? Was mache ich mit einem Vertrag? Mache ich das jetzt? Mache ich das vor dem Spiel? Bis dato hat er einfach aus Spaß und Lust an der Freude Fußball gespielt. Ich nehme an, Ralf, das tust du auch. Und jetzt kommt aber, jetzt geht der Spaß verloren, so ein kleines Stück, weil er ja gucken muss, wie er als Profi arbeitet.
Also in dieser Situation kommt so...
Diese Unschuld geht verloren, sage ich mal.
Okay. Genau, also in dieser Situation rund um dieses Spiel kommen so alle Konflikte zusammen, die ihn jetzt so quasi aus der Bahn bringen könnten. Von seiner Karriereplanung über das Mädchen, in das er schon immer verliebt war, die aber nie was von ihm wollte, die auch noch super Fußball spielen kann, das aber an den Nagel gehängt hat und auf der Meisterschaftsparty auf ihn wartet. Der Vater, der ihn zu einem anderen Verein treiben will, der eigene Verein, der ihn vielleicht für die Erwachsenenmannschaft schon mit als Profi einplanen will oder auch nicht, dann der Hinweis, er soll sich doch jetzt einen Spielerberater besorgen und das alles.
Vor dem alles entscheidenden Spiel.
Ja. Genau, das alles geht auf ihn, alles bricht über ihm zusammen und er muss sich irgendwie drauf
konzentrieren. Und das alles ist authentisch, weil den gibt es ja wirklich.
Naja, ob es ihn wirklich gibt, nicht, aber der Mikael Stilson war selber Profifußballer, hat interessanterweise auch bei den beiden gleichen Vereinen gespielt, die jetzt eine Rolle spielen. Also er weiß, wovon er schreibt und das ist auch sehr, sehr authentisch und nachvollziehbar.
Okay. Das ist trotzdem ein bisschen Holzschnittart. Stilson, einfach nur Fußball spielen, Arktis ab 14 Jahre. Wunderbar.
Tolles Buch auch für alle, die nicht Fußball gern haben.
Wir haben jetzt eine ganz große Bandbreite vom Kinderbuch, von der Pappe bis zum Jugendbuch. Sachbücher haben wir auch dabei gehabt. Also da müsste für Weihnachten eigentlich allerhand dabei gewesen sein, denke ich.
Bin ich auch.
Ja, genau. Und jetzt weiß ich nicht, außerhalb der Reihe, Birgit, wollen wir noch über Peter Hax sprechen, der Bär auf dem Försterball?
Wenn wir noch die Zeit haben, sehr, sehr
eine
gerne.
Eine Minute. Und zwar, Minute, neu läuft. Nämlich bei Insel. Bei Insel erschien der Bär auf dem Försterball, neu illustriert von Reinhard Michel. Und du kennst das ja noch, Birgit, Schmögner, wie heißt der Vorname?
Sag einfach Schmögner, ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber Schmögner ist ein Begriff für alle, die so mein Alter haben.
Ja, genau. Ja.
Aus Mittelhaube Verlag war das ja damals, den gibt es ja so gar nicht mehr. Und den gab es als gebundenes Buch und das war schon so wunderbar subversiv. Und wir haben das gerne und immer wieder verkauft. Das war eigentlich... Ich kann dir gar nicht sagen, wann es weg war. Eigentlich hat mich das auch die ganze Zeit in meiner Buchhandler-Ära mitbegleitet.
Das Besondere, das müssen wir mal sagen, was das Besondere ist und warum man das eigentlich auch nochmal jetzt unbedingt verschenken kann, das ist das Subversive. Das ist was, was man heute Kindern gar nicht zutraut mehr.
Ja. Naja, das ist so, das ist 73 erschienen, ne? Und hat es den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen oder war es
war noch der Auswahlliste? Auf der Auswahlliste, ja. Wurde gelobt 1973. Und
genau.
Man muss kurz sagen, um was es geht, nämlich ja. Der Bär hat
ist
schon ordentlich
vorgeglüht. Alkoholisiert.
Ja, er hat ordentlich vorgeglüht, der Bär. Und würde man heute sagen, oh Gott, das geht doch gar nicht, ein Buch, wo Alkohol eine Rolle spielt. Ja, und dann, also er stapft durch den Wald und er trifft tatsächlich den Förster. Und er hat eine tiefe Stimme, der Bär, und er ist auch verkleidet sozusagen, Maskenball. Und aufgrund der tiefen Stimme denkt der Förster, oh, Herr Oberförster, verzeihen, Herr Oberförster. Naja, und dann sind alle Förster im Krug versammelt im Wirtshaus und da wird gezecht und getrunken. Und das ist, da geht's hoch her, wie man sieht. Also das ist ganz ordentlich, hoch die Humpen. Und alle denken, oh, das der mit der tiefen Stimme, das ist ja der Oberförster. Und irgendwann ist dann die Stimmung so, jetzt gehen wir den Bären suchen. Und der Bär geht vorne ran und ja, es gibt mehrere Stimmen und dann er sagt dann immer, wie es geht und das ist herrlich und mehrere Punkte, wo sozusagen die Stimmung kippen kann, wo es eigentlich ganz gefährlich werden kann, die aber immer wieder entschärft wird. Ne?
Und was ich an diesem Buch so großartig fand und deswegen 73, es passt ja so in diese Zeit der nach 68er, dieses verdammte Obrigkeitsdenken. Und da braucht bloß einer ein bisschen größer zu sein, eine tiefe Stimme zu haben, dann ist das gleich mal der Oberförster. Das fand ich schon als Gesellschaftskritik oder wie immer man das sehen will, fand ich das großartig. Und deswegen hatte das Buch vielleicht auch diesen Erfolg über die vielen Jahre. Ne?
Und es ist bis heute aber frisch. Also diese absolut. Szene zum Beispiel, der Bär sagte, der Bär steckt nicht im Walde und der Bär steckt nicht in seinem Loch. Es bleibt nur eins, er steckt unter uns und hat sich als Förster verkleidet. Und das sagt ja der verkleidete Bär. Und dann gucken sie einander ganz misstrauisch an und kommen dann auf einen ganz jungen Förster, der schwächste und schüchternste, und beschließen dann, das könnte doch, das ist der Bär. Und dann holen sie schon ihre Gewehre raus und dann denkt man, oh, es kann wieder kippen. Und dann sagt aber der richtige Bär, ihr versteht überhaupt nichts von Bären. Man muss untersuchen, ob er einen Schwanz hat und Krallen an den Tatzen. Und dann merken sie, oh, der Oberförster, also der Bär, der hat das ja, sie haben aber. Und jetzt könnte es wieder kippen, da kommt aber die Frau.
Genau, Frau Bärin.
Bärin und sagt, kommt rein ins Wirtshaus, pfui Teufel, rief sie, in was für Gesellschaft du dich herumtreibst. Und beißt ihn also in den Nacken, damit er nüchterner würde und ging mit ihm weg. Und dann sieht man dieses, das hat Reinhard Michel wunderbar, gezeichnet, wie sie also wanken durch den tiefen Schnee. Und der Bär zum Schluss sagt, schade, dass du so früh kamst. Eben hatten wir ihn gefunden, den Bären. Na, macht nichts, andermal ist auch ein Tag.
Wunderbar,
und
oder?
Da steckt so viel drin, also... Ja,
und weißt du, der Michel macht natürlich die Zeichnung ein bisschen naturalistischer, während das der Schmögner ja so als Cartoon hatte oder auch schon, ja, man kann schon so ein bisschen sagen, so einen Comic-Stil hatte. Ne? Also von daher ist das sicherlich nochmal eine ganz runde Sache.
Also mit es, den hat Bildern, Wumms, ne? Es hat Wumms, es hat Wumms. Also super. Ich finde, und das kann man Kindern zutrauen, findest
absolut.
Du auch, ne?
Das finden die toll. Das ist doch spannend. Du bist also, verkleidet unter denen, die dich suchen. Besser
also für etwas ältere Kinder, Peter Hacks, der Bär auf dem Försterwall in der Inselbücherei, ein wunderschönes, schmales Bändchen, das gerne unterm Tannenbaum liegen mag.
Ja, das ist doch eine wunderschöne Brücke zu 1, 2, 3 Rentier vom Anfang. Da haben wir ja auch was mit fröhlichen Tieren. Passt doch zu Weihnachten.
Also wir danken dir ganz herzlich, Birgit, dass du die tollen Tipps, dass wir hier ganz viele Tipps haben und gute Zeit.
Soll ich euch sagen, es ist immer ein Vergnügen mit euch, ob es vor Weihnachten ist oder im neuen Jahr, egal. Ja.
Wir hören uns wieder. Wir denken spätestens am 24. an dich, wenn wir die Lichtchen anzünden.
Du, das mache ich dann auch.
Ja, und wir machen mal einen Vermerk in die Karteikarte. Jährliches Check-up kurz vor Weihnachten mit
Birgit Schollmeier.
Birgit Schollmeier, nicht vergessen.
Also,
nicht vergessen,
mach's gut.
Genau. Ja. Tschüss. Alles Liebe euch. Schön
Tschüss.
War's. Ciao.
So, das waren jetzt aber wirklich viele Buchtipps. Also, ich glaube, dass die Silke jetzt gut versorgt sein müsste.
Ja, da waren jetzt einige Titel dabei und es war vieles zum Lesen. Teilweise waren das ganz schön umfangreiche.
Ist ein dicker Rezeptblock und vielleicht können wir auch nochmal sagen, man findet das, die Titel findet man ja auch nochmal wo.
Die Titel findet man natürlich in der Infobox von diesem Podcast der Kinderbuchpraxis und
muss man also jetzt nicht unbedingt mitschreiben, sondern man kann einfach googeln und dann findet ihr es unter der Reihenfolge.
Mhm. Ja, und da waren ja jetzt auch ein paar Bilderbücher dabei und die sind natürlich zum selber lesen, wenn man es schon kann, aber auch zum Vorlesen. Da ist ja auch die Weihnachtszeit eigentlich eine ganz gute Zeit dafür.
Ja, also vor allem zwischen den Jahren, wie man so sagt, ne? Wenn alles so ein bisschen behäbiger ist, wenn es draußen kalt ist, dann ist so eine schöne Zeit zum Kuscheln und zum Vorlesen.
Ja, und da gibt es momentan ja auch die aktuelle Vorlesestudie, die ja jedes Jahr veröffentlicht wird, wo es rund ums Thema Vorlesen geht. In diesem Jahr, glaube ich, zum Thema Vorlesen in Kitas vor allem.
Das passt ja ganz gut. Wir haben am 10. Dezember hier im Kalender einen Termin mit Sven Puchelt.
Ja, wunderbar. Sven Puchelt ist tatsächlich der Experte für Kitas. Der ist Buchhändler in der Buchhandlung Literatur in Waldbronn, gerade mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Und ich würde sagen, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, ja, dann ist das das Gespräch. Wunderbar.
Ja, und wenn noch jemand anderes Buchtipps braucht oder Fragen hat, dann einfach eine Mail an kinderbuchpraxis@mvb-online.de schicken. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.